Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreuz und Klang. Zu Beginn der Folge möchte ich eine kurze Triggerwarnung aussprechen, denn wir sprechen heute über die Themen Mental Health, psychische Erkrankungen und über die Arbeit einer Seelsorgerin in einer psychiatrischen Klinik. Wenn ihr merkt, dass euch die Themen in dieser Folge zu stark belasten, dann schaltet bitte ab. Hilfe findet ihr jederzeit bei der Telefonseelsorge oder auch bei eurem Pastor bzw. Pastorin in eurer Gemeinde.
Kreuz und Klang. Ein Podcast der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg.
Dann möchte ich jetzt meinen heutigen Gast vorstellen, Tanja Bödecker. Schön, Hallo. Dass du da bist. Herzlich willkommen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Sehr gerne. Ich habe es gerade ja schon ein bisschen angerissen. Du arbeitest als Seelsorgerin in einer psychiatrischen Klinik, in der Karl-Jaspers-Klinik hier in Oldenburg. Bei uns ist das mittlerweile schon ein bisschen Tradition, dass sich die Leute bei uns im Podcast vorstellen, uns so vorstellen, dass es ein Grundschulkind verstehen würde ohne Probleme. Mhm. Vielleicht magst du es auch mal machen und erzählst kurz, wer du bist und was du so machst.
Ich versuche das mal.
Ja.
Also meinen Namen habt ihr ja schon gehört, Tanja Bödecker, und ich bin zunächst mal Pastorin. Und die meisten Pastorinnen und Pastoren, die arbeiten ja in den Kirchengemeinden, zumindest kennen die meisten das so. Ich arbeite nicht in der Gemeinde, sondern in einem Krankenhaus. Und zwar bedeutet das, dass ich Menschen begleite, die gerade krank sind, denen es sehr schlecht geht, und auch die Menschen, die zu ihnen gehören, also Familie oder Freundinnen und Freunde, und die Menschen, die im Krankenhaus arbeiten. Bei mir ist es nun noch wieder besonders, weil ich nicht in einem Krankenhaus arbeite, in denen Menschen sind, die zum Beispiel einen Unfall hatten und operiert wurden oder die krebskrank geworden sind oder irgendwas Körperliches haben, sondern ich arbeite in der Psychiatrie, also mit Menschen, die an der Psyche krank sind. Das ist nun ganz schön schwer zu erklären, was das bedeutet. Das können zum Beispiel Menschen sein, die eine Suchterkrankung haben, also die etwas wie Alkohol oder eine Droge oder so sehr brauchen, dass sie gar nicht mehr davon loskommen für sich alleine. Oder das können Menschen sein, die ganz, ganz traurig geworden sind. Das nennt man dann eine Depression. Ist noch mehr als einfach nur traurig sein, sondern man ist wirklich so ganz schwer deprimiert und sieht gar keine Hoffnung mehr. Das kann auch ein Grund sein, warum man in der Psychiatrie ist. Und es gibt noch ganz viel mehr an solchen Erkrankungen. Und da arbeite ich als Seelsorgerin. Das heißt, zum einen bin ich für Gespräche da und höre den Menschen zu, die da sind, und begleite sie. Zum anderen biete ich aber auch Gottesdienste an und Andachten in der Kapelle, die wir da haben, oder auf den Stationen. Das ist ganz unterschiedlich. Und ich arbeite in der Klinik noch an anderen Stellen mit, zum Beispiel in der Ethik. Auch wieder schwer zu erklären. Also wenn wir manchmal gemeinsam mit verschiedenen Menschen, die in der Klinik arbeiten, entscheiden müssen, was ist das Beste? Wie können wir jemanden, der krank ist, gut begleiten? Mhm. Also und das ist manchmal gar nicht so leicht. Dann ist das manchmal eine ethische Fragestellung. Und da sitze ich auch mit drin. Oder bei der Mitarbeiterzeitung und noch bei vielen anderen Sachen.
Okay, sehr engagiert.
Ja, ich bin ja auch gerne da. Ja.
Du hast gerade gesagt, du bist Pastorin,
ja.
Arbeitest aber ja in einer Klinik.
Ja.
Wie ist das dazu gekommen, dass du dich dazu entschlossen hast, in einer Klinik zu arbeiten und nicht klassisch ins Gemeindepfarramt zu gehen?
Ich bin vorher eine ganze Zeit Gemeindepfarrerin gewesen, auch sehr gerne gewesen. Aber für mich war immer klar, dass mein Schwerpunkt in der Seelsorge liegt. Mhm. Schon als ich Theologie studiert habe, war das so, dass ich mich viel mit diesem Bereich beschäftigt habe. Und als ich dann im Vikariat war, also so in die praktische Ausbildung für Pastorinnen und Pastoren, habe ich schon einen Teil im Kinderkrankenhaus gearbeitet. Und ich bin da immer dran geblieben. Mhm. Ich glaube, eine Motivation für mich ist einmal meine Neugier auf Menschen, also auf den direkten Kontakt. Und zum anderen, dass für mich Kirche ganz wesentlich am Rand stattfindet. Mhm. Also da, wo es Menschen wirklich nicht gut geht oder wo ganz viele Fragen sind und es überhaupt nicht selbstverständlich ist, sich mit Kirche auseinanderzusetzen. Da finde ich, wird es eigentlich richtig interessant. Ja. für mich selbst ist es auch immer eine Frage nach, ja, Menschen sind Gott Ebenbild. Und das sind sie in jedem Fall und überall und eben auch in der Psychiatrie. Mhm.
Hinzu kommt, das habe ich bei dem Insta-Account auch schon mal gesehen, du hast es mir auch nochmal gesagt, du bist auch Yoga-Lehrerin, richtig? Mhm. Oder bietest Yoga-Kurse an. Mhm. Wie passt das jetzt in dieses ganze Spektrum von dem, was wir gerade schon gehört haben?
Mhm. Das passt für mich total gut, denn ich glaube, eine gute Seelsorgerin kann ich nur sein, wenn ich gut im Kontakt mit mir selber bin. Mhm. Also wenn ich auch wahrnehme, wie geht es mir gerade, wo stehe ich, damit ich das nicht in Gespräche hineintrage, sondern dafür ein gutes Sensorium habe. Und das bedeutet, dass für mich immer an den Anfang des Tages eine Meditation, eine Zeit der Stille oder eben Yoga, ist für mich bewegte Meditation gehört, um genau das herzustellen. Ich sage immer, wer in einem Handwerk zum Beispiel arbeitet, schärft erstmal die Messer, die er zum Beispiel zur Arbeit braucht oder legt das Werkzeug bereit oder was auch immer. Und mein Werkzeug ist, bin aber ich selber oder meine Seele und die muss ich auch immer erstmal bereit machen. Deswegen ist es dieses innere Vorbereiten für mich auch schon Arbeitszeit. Und Yoga ist ein Weg, nicht der einzige, aber ein Weg für mich, genau das zu tun, mich innerlich vorzubereiten. Okay. Es passt aber auch nicht nur für mich selbst, sondern in meiner praktischen Arbeit, weil ich unter anderem auch körperorientierte Seelsorge gelernt habe. Ich finde, das ergänzt sich ganz gut. Das heißt, ich höre nicht nur, was die Menschen sagen, die mir mit mir sprechen, sondern ich achte auch sehr genau drauf, wie ist die Atmung, wie ist die Motorik, was ist da eigentlich gerade los? Und das verrät mir manchmal viel mehr als die Worte. Und dazu passt dieses Thema Körper und Yoga auch ganz gut.
Das ist spannend. Ich habe noch nie was von körperorientierter Seelsorge gehört vorher.
Ja, ja, ich habe einen ganzen Stapel von Seelsorge-Weiterbildung. Ja, und die letzte, die ich gemacht habe, ist für körperorientierte Seelsorge. Ja.
Findet das auch in deinem jetzigen Alltag Rücksicht?
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, alleine schon in der Beobachtung von Menschen. Mhm. Manchmal tatsächlich auch im Gespräch oder in der Begegnung, dass ich darauf hinweise und frage, was ist da eigentlich gerade, wo hängt das in Ihrem Körper? Mhm. Also eine bestimmte Frage oder ein bestimmtes Gefühl, hängt das mehr im Bauch oder hängt das mehr hier oben? Ja. Da kann man ganz viel mitmachen. Und es spielt auch eine große Rolle in meiner Gestaltung von Andachten oder Gottesdiensten. Auch Yoga im weitesten Sinne. Das heißt, ich mache jetzt nicht im Gottesdienst einen herabschauenden Hund oder so.
Wäre mal was Neues. Schön.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen, als wäre dann, aber müsste dann speziell angekündigt sein. Aber ich mache sehr wohl sowas wie Atemübungen oder kleine Bewegungsübungen, auch im Gottesdienst oder zu Anfang, dass man wirklich ankommt und merke, dass das manchmal wichtiger ist als das gesprochene Wort.
Ja. Mhm. Wie kann ich mir das denn jetzt konkret vorstellen, so deine, also einmal, vielleicht magst du erzählen, wie ist die Kajaspers-Klinik aufgebaut? Das ist eine relativ große Einrichtung, die ich gelesen habe. Und wie ist da dein Alltag als Seelsorgerin? Was machst du eigentlich, außer jetzt Andachten und Gottesdienste zu feiern?
Ja, also die Kajaspers-Klinik ist ja eins der ehemaligen Landeskrankenhäuser, also eine sehr große Einrichtung. Das ist wie so ein ganzes Dorf mit recht vielen Gebäuden. Und wir haben, ich versuche es mal, ich hoffe, ich kriege es zusammen. Wir haben eine Allgemeinpsychiatrie, es sind lauter einzelne Kliniken, Allgemeinpsychiatrie, Uniklinik, Suchtklinik, Gerontopsychiatrie, das für alle über 65, eine Psychosomatik, eine Forensik, eine Jugendforensik. Dazu dann noch Tageskliniken und Institutsambulanzen. Also die Kajaspers-Klinik versorgt im Jahr 20.000 Patientinnen und Patienten. Also das ist schon.
Das ist eine Menge.
Das ist eine große Einrichtung, von denen ich natürlich bei weitem nicht zu allen Kontakt habe, ne? Sondern so wie es sich gerade ergibt.
Bist du denn alleine als Seelsorgerin dort? Oder?
Nein, ich bin nicht alleine. Ich bin in der ganzen Stelle da. Und dann habe ich noch eine junge evangelische Kollegin mit einer halben Stelle, die jetzt seit einem Dreivierteljahr da ist. Und seit 2 Wochen eine neue katholische Kollegin auch mit einer halben Stelle. Also wir sind wieder zu dritt und das ist sehr schön.
Ja, okay. Und wie ist denn jetzt so dein Alltag in der Klinik aufgebaut?
Ja. Also meine Tage sind immer total unterschiedlich, je nachdem, was gerade anliegt. Ich führe viele Gespräche mit Patientinnen und Patienten Und das ist auch ganz unterschiedlich, wie sie zu mir kommen. Zum Teil einfach, weil sie mich vielleicht im Gottesdienst oder in der Andacht kennengelernt haben und danach sagen, haben Sie mal Zeit für ein Gespräch? Oder sie haben unsere Flyer gesehen, die auf den Stationen überall liegen oder klingeln einfach an der Tür. Wir haben nämlich ein eigenes kleines Gebäude für Seelsorge. Okay. Das ist sehr luxuriös sozusagen,
dass wir das haben. Auch mit Kapelle oder so? Oder?
Ja, wir haben eine sehr schöne Kapelle und direkt daran den Treffpunkt Seelsorge. Okay. Das ist ganz gut zu finden auch. Mhm. Und überhaupt nicht selbstverständlich, dass es das gibt im Krankenhaus. Und weit häufiger ist es aber der Fall, dass Menschen zu mir kommen, die über die Station vermittelt werden. Das heißt, es ruft ein Arzt, eine Ärztin, Psychologe, Psychologin, Pflegekraft oder wie auch immer bei mir an und sagt, wir haben hier die Frau so und so, den Herrn so und so und haben den Eindruck, das wäre ganz gut, wenn der auch mit Ihnen spricht. Und dann vereinbaren wir einen Termin. Und je nachdem kommen sie dann zu mir. Ich habe dann mein Arbeitszimmer auch entsprechend eingerichtet, dass man da gut zusammen sitzen kann und das ist eine freundliche Atmosphäre hat. Oder ich gehe auf die Stationen, wenn es eine beschützende oder, wie man oft sagt, auch geschlossene Station ist. Also wenn jemand nicht rauskommen kann, dann gehe ich hin.
Du hast gerade schon gesagt, wenn jetzt irgendwie so Psychologen oder Ärzte oder Pflegekräfte merken, Patienten geht es ja nicht so gut. Mhm. Wir haben ja alle mal so Phasen, wo es uns nicht gut geht, wo wir so schlechte Stimmung haben. Mhm. Wo ist da denn für dich der Unterschied oder wo geht's für dich von einer schlechten Stimmung, von vielleicht auch einer schlechten Phase über mehrere Tage oder auch Wochen, wenn man ja einen Schicksalsschlag erlebt hat oder ähnliches? Wann geht das für dich rüber in eine psychiatrische Erkrankung?
Ja.
Und vielleicht damit auch die Frage, was konkret sind denn psychiatrische Erkrankungen? Was steckt hinter diesem Wort?
Das ist jetzt aber wirklich eine große Frage. Also es gibt natürlich ein Riesenspektrum von psychiatrischen Erkrankungen. Ne? Aber nehmen wir mal so ein Klassiker ist ja die Depression, auch was einem doch häufig begegnet. Ein wesentliches Kriterium, wo ein Unterschied ist zwischen schlechter Stimmung und einer wirklichen Erkrankung, ist schon mal allein die Dauer. Ne? Wenn etwas, ich sag mal, über 2 Wochen geht oder noch länger. Manchmal gibt es so Episoden, das zieht sich dann über 2 Jahre oder so, dass man immer mal wieder hoch und wieder runter geht. Das ist das eine. Wenn es eine richtig schwere Depression ist, dann geht es nur noch runter. Das ist die Dauer und es ist natürlich auch die Intensität. Ne? Wenn ich jetzt merke, jemand ist schlecht drauf, weil es auch einen konkreten Anlass gibt, wo ich das verstehen kann und so, das ist normal. Das gehört zum Leben dazu. Aber wenn jemand zum Beispiel beginnt, sich wirklich deutlich richtig zurückzuziehen und du merkst, der oder diejenige ist ganz anders als sonst, verhält sich anders, bringt irgendwie Themen an, die du gar nicht mehr verstehst oder so, dann sollte man gerade hingucken. Also dann würde ich zumindest mal sagen, das wäre ganz gut, das mal prüfen zu lassen oder mal nachzugucken, was steht dahinter.
Und du hast ja gerade schon ein bisschen angesprochen, woran ich das merke, dass es jemandem im Umfeld nicht so gut geht. Wie kann ich denn, kann ich da irgendwie so Kontrollmechanismen einbauen, dass ich das bei mir selber vielleicht auch merke, weil manchmal merkt man das ja auch gar nicht so richtig, wenn man jetzt irgendwie von einer schlechten Stimmung wirklich hin zu einer, nehmen wir jetzt mal eine Depression, wenn man da reinrutscht. Wie merke ich das bei mir selber oder wie kann ich das bei anderen merken? Wie spreche ich das denn da an? Also wie kann ich da konkret Leuten in meinem Umfeld helfen oder aber auch mir?
Ja, also bei einer Depression, finde ich, ist ein besonderes Merkmal, dass es gar nicht mehr darum geht, irgendwie traurig zu sein. Das denkt man ja oft, ne? Dass Depressionen was mit trauriger Stimmung zu tun hat. Das stimmt gar nicht. Eine Depression ist eigentlich dann, wenn ich gar nicht mehr richtig was fühle. Also wenn ich merke, es rutscht mir alles weg, ich sehe eigentlich keine Farben mehr, mal so übertragen und das hört auch nicht mehr auf, dann ist das ein Warnsignal und was ich auch ganz bezeichnend finde, wer richtig in der Depression steckt, hat kein Zeitgefühl mehr. Also Hoffnung haben hat ja was mit Zeit zu tun. Ich kann mir vorstellen, jetzt geht's mir schlecht, aber es gibt was danach kommt. Das verschwindet aber total in der Depression. Also da ist irgendwie die Vorstellung da, das bleibt jetzt so für immer. Es wird sich gar nichts mehr ändern. Und dann ist, deswegen ist es auch schwer, über Hoffnung oder sowas zu reden, weil das gar nicht mehr ankommt. Da würde ich sagen, das sind zum Beispiel schon mal deutliche Warnsignale, wenn man das wahrnimmt.
Und wie gehst du da mit solchen Patienten um? Also wenn ich jetzt Hoffnung höre, verbinde ich das oft mit Glauben. Mhm. Und als Pastorin und als Seelsorgerin ist das ja das Kerngeschäft mitunter, sage ich mal, oder die Kernbotschaft.
Ja.
An der einen oder anderen Stelle. Vielleicht ist es bei dir auch nochmal ganz anders. Mhm. Aber wie arbeitest du da mit den Patienten, wenn die gar nichts von Glauben und Hoffnung hören wollen oder können?
Mhm. Mit aushalten. Das ist wirklich das Wesentliche. Mit aushalten und mit da sein. Das finde ich manchmal wirklich richtig schwer. Also trotzdem da zu bleiben, auch wenn man merkt, ich kann jetzt hier nichts Konkretes oder zumindest nicht für mich konkret Sichtbares bewegen. Mhm. Ich kann aber da bleiben. Und etwas, was ich mit der Erfahrung gelernt habe, ist, dass es sowas wie stellvertretendes Hoffen gibt. Also ich kann meinem Gegenüber zum Beispiel sagen, ich sehe das und ich weiß, dass Sie jetzt im Moment mit sowas wie Hoffnung gar nichts anfangen können. Ich tue es aber trotzdem stellvertretend für Sie. Mhm. Wie so eine Brücke oder so ein Umweg außenrum. Und wenn dann die Erkrankung vorbei ist oder sich gebessert hat, dann habe ich oft im Nachhinein gehört, ja, das war wichtig für mich. Also wenigstens der Gedanke, ich kann das gerade nicht fühlen, aber da ist jemand anders, der tut das für mich oder die tut das für mich. Das kann auch sowas wie Gebet für die Person sein. Ne? Ich nehme sie mit hinein in mein Gebet. Ja. Weiß jetzt nicht, ob sie damit was anfangen können. Ich sage ihnen nur, dass ich das tue. Das hat durchaus eine Bedeutung dann.
Okay. Mhm. Wenn du das sagen kannst, wie ist denn so der Durchschnitt vom Alter her, von den Patienten, die du betreust?
Alles. Von 18, ja sogar jünger. Wir haben ja eine Jugendforensik, da sind dann auch noch jüngere Menschen, bis hin zu paar 90.
Okay.
Also alles, was in der Klinik ist. Und ich habe durchaus auch viel mit recht jungen Menschen zu tun in der Klinik, ja.
Okay. Ist das so der überwiegende Anteil oder?
Kann ich nicht sagen. Ne? Ja. Ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz, ganz gemischt.
Ja, okay. In deiner Arbeit begegnest du ja Menschen, die in Krisen, also in richtigen Krisensituationen stecken, die manchmal auch ein richtig tiefes Loch haben, wo du selber sagst, die wissen gar nicht, was morgen passiert. So. Oder wollen das vielleicht auch gar nicht wissen. Welche Rolle spielt denn dein Glauben dabei?
Also für mich spielt mein Glauben eine ganz wesentliche Rolle. Der trägt mich dadurch. Mhm. Es gibt ja auch Begegnungen, vor denen habe ich großen Respekt. Also, dass ich wirklich weiß, Mensch, ich muss jetzt in dieses Patientenzimmer rein. Mhm. Und das ist eine total heftige Situation. Und wenn ich dann denken würde, ich mache das für mich allein, dann könnte ich es nicht. Mhm. Dann wäre das für mich als Person eine Überforderung. Aber weil ich in dem Moment weiß, ich tue das nicht allein, sondern in meinem inneren Bild geht Gott mit oder ist immer schon in dem Raum da, ermöglicht mir das manchmal überhaupt, das mitzutragen oder mit da zu sein. Hat auch was mit meinem Verständnis von Kreuzestheologie zu tun. Also wenn ich Gott da suche, wo auch gerade scheiternd ist oder wo Gebrochenes ist, dann begegnet er mir genau da.
Fordert das dein Glauben auch immer wieder heraus? Beziehungsweise hast du Fälle, die dich da so besonders geprägt haben, wo du sagst, boah, da musste ich jetzt irgendwie über meine Glaubensansichten auch nochmal nachdenken oder die... Ist da, was da bei dir ins Wanken gekommen ist, oder?
Es fordert meinen Glauben immer heraus, aber das ganze Leben fordert meinen Glauben immer heraus. Der ist in ständigem Wandel und nie fertig. Das kann ich gar nicht so sagen. Also, bestimmt gab es Krisenbegleitungen auch mit dem Thema, gerade mit dem Thema Suizidalität oder wo Menschen sich tatsächlich das Leben genommen haben, die mich sehr an die Grenzen gebracht haben, dessen, was ich irgendwie verstehe und aushalten kann und mittragen kann. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall so. gleichzeitig merke ich, dass ich in meinem eigenen Grundvertrauen, dass es sowas wie einen guten Grund gibt. Mhm. Ich bin da sehr vorsichtig, was die Wortwahl auch ist. Ich meine wirklich Gott als guten Grund oder als Lebendigkeit überhaupt, mit dem ich in Verbindung bin, eigentlich stärker geworden mit der Zeit.
Okay. Und es ist ja vorhin schon ein bisschen angeklungen, dass Glauben gar nicht so richtig eine Rolle spielt bei manchen Patienten. Oder ist das manchmal schon so, dass die bewusst auf dich zukommen oder auf euch als Team zukommen, weil die einen festen Glauben haben?
Das gibt es auch. Also wir sprechen viel mit Menschen, die haben mit Glauben oder Kirche gar nichts zu tun, sind auch Muslime oder überhaupt ganz ohne irgendeine Religion oder so. Und dann finde ich es übrigens immer interessant zu fragen, warum kommen sie denn eigentlich zu mir?
Das wäre jetzt auch meine Frage. Wie begegnen die euch denn? Also wenn ihr sagt, ich bin jetzt Seelsorger, ich bin Pastorin und eigentlich wollen die mit Kirche so gar nichts zu tun haben. Also
so wie ist dann die Stimmung? Erstmal erklären, was das ist, Pastorin und Seelsorge seid. So.
Okay.
Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal höre ich die Antwort, ich komme zu Ihnen, weil Sie keine Diagnose stellen. Das finde ich ganz interessant. Das ist tatsächlich ein Thema, auch in der Psychiatrie. Oder es ist schon so etwas wie eine Sehnsucht da. Also ich habe zwar keine Religion, aber irgendwie, ich hätte das gerne. Oder ich spüre in mir, da fehlt mir was oder so. Ne? Das ist durchaus da. Es ist nicht unbedingt explizit Thema im Gespräch, muss überhaupt nicht vorkommen. Mhm. Für mich kommt es innerlich vor, weil ich weiß, ich sitze da nicht alleine.
Ja.
Aber es muss nicht ausgesprochen vorkommen. Aber es gibt das andere auch, nämlich dass es wirklich ganz explizit um Glaubensfragen und Glaubensthemen geht. Also sowas wie, ich habe meinen Glauben total verloren, ich komme da nicht mehr dran, aber ich möchte so gerne oder ganz unterschiedliche Sachen. Und ich finde es wichtig, dass Glaubensbiografien zweierlei sein können. Die können etwas sehr Positives und Stärkendes sein, ein Resilienzfaktor, wenn man es mit diesem Fachbegriff so benennen will, ne, der Menschen tatsächlich auch schützen kann und wo man dann sieht, Menschen erleben Schreckliches und werden gar nicht so sehr krank, weil sie diesen Resilienzfaktor Religion haben. Es gibt aber auch das andere. Religion kann auch krank machen. Also je nachdem, was für eine Art von Religiosität Menschen begegnet ist. Also ich spreche nicht selten auch mit Menschen, die sehr rigide Formen von Religion erlebt haben. Also ein strafendes Gottesbild haben, sehr enge moralische Vorstellungen haben. Und es macht krank, ganz ehrlich. Und da finde ich, deswegen finde ich es auch wichtig, unter anderem, aus anderen Gründen, aber dass wir mit Seelsorge in der Psychiatrie sind, weil das ein Faktor ist. Also sowohl heilsam als auch schädlich. Das finde ich wichtig, das auch zu sehen und danach zu fragen.
Spielt Vergebung da eine große Rolle bei Patienten?
Ja, also Vergebung ist echt ein Riesenthema. Es begegnet mir ja beides. Ich spreche mit Patientinnen und Patienten, die psychisch krank geworden sind, weil sie Gewalterfahrungen gemacht haben, die Opfer von Gewalt geworden sind. Da ist das Stichwort Vergebung ein ganz anderes, ganz anders besetzt als bei denen, mit denen ich ja auch spreche. Ich mache auch Seelsorge in der Forensik, also bei den psychisch kranken Straftätern. Wo das ein ganz anderes Thema ist, ne? Ja. Sie sind in der Psychiatrie und nicht im Gefängnis, weil sie sozusagen schuldunfähig gesprochen werden aufgrund ihrer Erkrankung. Aber das Thema Schuld ist ja trotzdem da, ne? Oder die Frage, was habe ich denn da gemacht und wie kann ich damit weiterleben? Und ich finde, ich bin sehr vorsichtig mit diesem Wort Vergebung geworden, weil ich denke, das ist was ganz Wichtiges, aber es ist ein Prozess. Also es ist nicht irgendwie sowas wie Schwamm drüber, Vergebung, Beichte, alles gut. Da komme ich nicht mehr mit nach den Erfahrungen, die ich so gemacht habe, sondern Vergebung kann immer nur ein richtiger Weg sein.
Bitten manchmal Leute auch dich direkt um Vergebung? Oder ist das selten der Fall?
Nee, es ist eher so die Frage, kann Gott mir denn vergeben? Ja. Wie kann das denn sein? Oder was muss ich tun? Oder wie finde ich dahin? Aber nee.
Okay. ganz schön hart. Manchmal stelle ich mir das vor, dein Alltag. Wo findest du da denn für dich einen Ausgleich, wenn du täglich mit so schwierigen Fällen konfrontiert bist und mit so unterschiedlichsten Menschen?
Ja. Eins habe ich ja schon gesagt,
dein
beim
Glauben.
Yoga.
Ja, Yoga auch, genau, ja.
Stimmt. Spazieren gehen mit dem Hund, ganz wichtig. Fahrrad fahren. Ja. Supervision ist für mich wichtig. Ne? Also ich bekomme selber professionelle Begleitung, wo ich eine Supervisorin habe, mit der ich wiederum
in der
so,
Klinik,
ja,
oder?
Nee, nicht in der Klinik, ach so, okay. Extern. Das finde ich auch gut, dass es extern ist, wo ich die Möglichkeit habe, Sachen, die mir zu sehr nachgehen, zu reflektieren oder überhaupt meine Rolle und was ich da mache. Das brauche ich auch. Finde ich total wichtig. Kollegiale Supervision habe ich auch, also ein kleines Team von Kolleginnen und Kollegen. Da treffen wir uns auch regelmäßig, um aufeinander zu achten, um das mal so zu sagen. Ja.
Vielen Dank für deinen Einblick an dieser Stelle erstmal in die Arbeit der Klinik und die Seelsorge in einer psychiatrischen Einrichtung. Dann kommen wir an dieser Stelle zu unseren Entweder-Oder-Fragen. Da habe ich dich ja schon gewarnt.
Du hast mich gewarnt, ich habe Angst.
Nein, ich werde einfach Entweder-Oder-Fragen stellen und du sagst ganz schnell deine Antwort darauf, ohne große Erklärung.
Okay.
Frühaufsteherin oder Nachteule?
Frühaufsteherin.
Altes oder Neues Testament?
Altes.
Yoga für den Körper oder für den Geist?
Oh, beides. Das ist erlaubt.
Podcast oder Buch?
Buch.
Gefühle zeigen oder für sich behalten?
Zeigen.
Vergeben oder vergessen?
Vergeben.
Singen oder beten?
Das ist doch das Gleiche, oder nicht?
Ist es das?
Nein, also singen kann auch beten sein. Mehr beten, also mehr schweigen vielleicht auch. Mhm. Schweigen ist auch beten. Mhm.
Meer oder Berge?
Meer.
Harry Potter oder Herr der Ringe?
Herr der Ringe.
Popcorn, süß oder salzig?
Süß. Hallo?
Nie wieder Social Media oder nie wieder Filme und Serien?
Dann lieber nie wieder Social Media.
Okay. Social Media ist ein gutes Stichwort, denn das spielt bei manchen jungen Menschen, ich weiß nicht, vielleicht kannst du das sagen, inwieweit das Thema soziale Medien auch bei deinen Patienten eine Rolle spielt und ihrer Erkrankung.
Selbstverständlich spielt es eine Rolle, so wie es überall eine Rolle spielt. Vielleicht nur eine kleine Anmerkung dazu, als ich in der Karl-Jaspers-Klinik angefangen habe, ich bin jetzt das 11. Jahr. Da war es auch noch so, dass auf vielen Stationen Handys nicht erwünscht waren, zum Beispiel, was auch ein Schutz für Patientinnen und Patienten sein kann. Das wurde mit Corona ganz anders und es ist jetzt auch anders. Also es gibt immer noch Bereiche, wo das nicht erlaubt ist oder eingeschränkt ist, aber schon ist schon ganz anders geworden. Ja. Mit allen Ambivalenzen, die das so mit sich bringt. Ne?
Social Media ist ja eine riesige eigene Welt mit sehr, sehr vielen Plattformen, die sehr, sehr viele junge Menschen ja auch erreicht und auch großen Einfluss haben bei jungen Menschen.
Ja.
Wie empfindest du denn diesen Einfluss von Social Media auf das Selbstbild von jungen Menschen und insbesondere, wenn es da dann um mentale Gesundheit geht?
Ja, also bei dem, was ich so verfolge, finde ich zum Thema mentale Gesundheit gibt es zum einen ganz gute Sachen. Also die durchaus dabei unterstützen, wie kann ich gut für mich sorgen oder den Blick darauf richten, die einfache Vorschläge machen, wie Journaling zum Beispiel, weiß nicht, ob dir das was sagt, wo man irgendwie...
Wo ich so täglich irgendwie so drei Sachen aufschreibe, die
genau,
heute gut waren oder
genau,
so zum Beispiel.
Genau, ja. Oder auch Sachen im Bereich Yoga, die da angeboten werden. Es ist jetzt für mich nicht so mein Weg über Social Media, aber es interessiert Menschen dafür und das ist, glaube ich, eine Form von für sich sorgen und vieles andere auch, wo es gute Anregungen und Ideen gibt. Das ist die eine Seite. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch Anbieter und Anbieterinnen, die ich mehr als fragwürdig finde. Also wo es gar nicht mehr, ich sage das mal mit meinen Worten, um Selbstfürsorge oder psychische Gesundheit geht, sondern um sowas wie Selbstoptimierung. Also ich kann alles erreichen, wenn ich das und das und das Programm mache. Und da fängt wieder ein ganz neuer Druck an. Da wird dann die Fürsorge für die eigene psychische Gesundheit schon wieder zum Leistungsdruck. Und das kippt ganz übel. Da gibt es wirklich Sachen, wo es mich gruselt.
Mhm. Glaubst du denn, dass das, was, wovon du gerade erzählst, dieser Druck, der das ja auch ist, sich selbst zu optimieren, immer stark zu sein, perfekt zu sein, super auszusehen und täglich am besten 10-mal irgendwie ins Fitnessstudio zu gehen zum Beispiel auch oder auch super Noten in der Schule zu haben, dieser Druck, der dahinter steckt, das ist ja eher ja, negative Selbstfürsorge, würde ich das jetzt mal so bezeichnen. Glaubst du, dass psychische Probleme oft auch an der einen oder anderen Stelle verursacht oder verschlimmert?
Verursacht will ich so nicht sagen, aber dass es durchaus ein Element sein kann, was das mit verschlimmert oder den Druck erhöht, mit Sicherheit. Mhm. Ja.
Und was glaubst du, was kann denn dabei helfen, damit ich gesund in Social Media für meine mentale Gesundheit da durchgehen kann?
Ja, Grenzen setzen. Ja. Fällt mir manchmal selber gar nicht so leicht. Also, wie viel Zeit verbringe ich eigentlich mit Social Media? Gucke ich dahinter, wer da eigentlich was veröffentlicht? Lasse ich mich nicht unbedingt in alles sofort mit hineinziehen? Also, ich könnte vielleicht ein Beispiel sagen, was ich ganz schwierig finde, also ein Trend, den ich gerade sehe auf Social Media. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das Materialisieren?
Nee.
Also ich glaube, dass es durchaus richtig ist, ich sage erstmal die positive Seite, dass es etwas Gutes haben kann für die eigene psychische Gesundheit, sich klarzumachen, was man sich wünscht und das auch wirklich konkret in aller Farbigkeit und sich ein Bild davon zu machen, da und da möchte ich hin. Das kann was Stärkendes sein und einen auf den Weg auch dahin bringen. Aber beim Materialisieren geht es dann auch darum, ne, dass ich das, wenn ich es mir wirklich genau vorstellen kann, dann wird das auch ganz genau so sein. Und es gibt einige Anbieter und Anbieterinnen, die bieten dann Kurse dazu an, kostet natürlich viel Geld. Mhm. Warum wohl? und vertreten das so in Extrem. Ne? Also ich kann alles kriegen. Wenn ich mir vorstelle, ich habe das tollste Haus mit Seeblick und 5 Autos vor der Tür und ich stelle mir das richtig doll vor, dann wird das so sein. Mhm. Was natürlich auf der anderen Seite passiert, ist, dass Menschen, bei denen das dann nicht so ist, den Eindruck haben, boah, ich habe das falsch gemacht. Ich habe da viel Geld für ausgegeben und ich kann das nicht mit dem Materialisieren. Das ist so ein Beispiel für mich, was mir tatsächlich auch in der konkreten Arbeit schon begegnet ist, wo ich gedacht habe, ey, da geht's dann wirklich in die falsche Richtung.
Und angenommen, ich gehöre jetzt zu denen, die sich das ganz doll vorgestellt haben und es führt nichts, falle ich ja, also geht es mir damit ja auch nicht gut. So. Wie kann ich damit umgehen?
Also das Wichtigste und Erste finde ich immer drüber reden. Ne? Den Kontakt suchen. Wer ist für dich ein Ansprechpartner? Mit wem kann ich das eigentlich teilen? Wer hört wirklich zu? Das können natürlich Menschen irgendwie aus dem Freundeskreis oder aus der Gemeinde sein. Das kann aber auch Telefonseelsorge, wie auch immer, also wer gerade gut erreichbar ist, sein, das ist der allererste Schritt, überhaupt erst, ja, das für sich in Worte zu fassen und sich dessen bewusst zu werden, ne? Wie es dann weitergeht, das hängt davon ab, wie extrem es denn ist oder was gerade dran ist.
Ja. Und um mal von Social Media wieder ein bisschen wegzukommen, ganz allgemein zum Thema Mental Health, das ist ja was ganz anderes, als jetzt eine psychische Erkrankung zu behandeln. So, also bei Mental Health geht es ja wirklich eher mehr darum zu schauen, dass es mir gut geht, ich mit mir auch zufrieden bin. Hast du da so Tipps und Tricks, sag ich mal, wie ich mich gut um meine mentale Gesundheit kümmern kann, dass es mir auch langfristig nachhaltig gut geht?
Ja, ja. Ich habe eine Sache, die empfehle ich eigentlich immer allen.
Ja.
Das ist der sogenannte Self-Check-In. Ne? Mhm. Also das Niedrigschwelligste, wirklich sich einmal am Tag, am besten morgens Zeit zu nehmen. Das reichen echt 2 Minuten, sich einmal hinzusetzen, ohne irgendeine Aufgabe. Ich muss jetzt keinen Kaffee kochen, ich muss jetzt nicht irgendwie noch was lesen oder auf mein Handy gucken oder so. 2 Minuten nur für mich und einmal zu gucken, so wie bin ich jetzt hier, wie atme ich jetzt gerade. Wie fühlt sich mein Körper an? Drehen sich meine Gedanken oder sind die ruhig? Einfach das nur zu registrieren. finde ich schon einen ganz wesentlichen ersten Schritt. Und das kann man Self-Check-In nennen. Mhm. Und Menschen, die jetzt mit Religion nichts zu tun haben, die können mit dem Begriff meistens sehr viel mehr anfangen. Das klingt irgendwie so, klingt irgendwie neutraler. Ja. Das kann man aber auch schon Meditation nennen. Für mich ist das schon Gebet. Ne? Also okay. Das, für mich ist das schon kurzes Dasein vor Gott, guck mal, so bin ich hier. Mhm. Aber überhaupt dieses sich mal bewusst wahrnehmen, unabhängig von irgendeiner Aufgabe, macht, glaube ich, schon ganz, ganz viel aus. Mhm. Das kann man natürlich jetzt noch ausweiten, kann man viel länger machen als 2 Minuten, kann man mit Meditation oder Text oder was weiß ich verbinden. Mhm. Aber das finde ich ist erstmal die Basis. So. Okay. 2 Minuten, das schafft echt jeder.
Ich meine, einmal morgens nach dem Zähneputzen zum Beispiel, oder?
Ja, wirklich ja. Hinsetzen und sagen, genau. So, jetzt hier, das ja. Ist jetzt mein, wo bin ich heute, wie bin ich heute, was ist mit mir los?
Ja.
Damit lernt man total viel über sich selbst und merkt eben auch, wenn sich was verändert, in welche Richtung auch immer.
Mhm. Es kann ja gut sein, dass manche Leute damit Probleme haben und da sitzen und so denken, oh, ja, und jetzt? Also, ja. Wie kann ich denn da reinkommen? Also, sich hinzusetzen, sich eine Frage zu stellen, das ist ja, klingt einfach, aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich setze mich da hin und habe eine Frage und dann ist so dieses, ja, wie geht's mir denn eigentlich? So, ja. Also, oder ja. Wie bin ich denn heute hier? Also, gibt's da irgendwie Möglichkeiten, mich selbst anzuregen, über diese Frage nachzudenken?
Ja, über den Körper. Also gar nicht so sehr, ne, wie geht's mir denn heute, sondern wahrnehmen. Ein paar Atemzüge nehmen, gucken, wie atme ich denn gerade? Fällt mir das leicht, irgendwie Tiefluft zu holen? Oder ist heute eher so
ja.
Kurzatmig ist echt total unterschiedlich, also wenn man dafür sensibel wird. Und ansonsten mit der Aufmerksamkeit tatsächlich durch den Körper gehen. Wie sitze ich jetzt hier? Wie fühlen sich meine Füße an? Langsam mal nach oben wandern. Wo bin ich heute verspannt oder bin ich total entspannt? Ist mir heiß, ist mir kalt? Das nur wahrzunehmen, kann man üben.
Okay.
Das ist es schon. Also nicht zu viel denken. Ja, das können wir dann hinterher. Ne? Also ich mache das für mich, ich mache das wesentlich länger als 2 Minuten. Ne?
Ja.
Und verbinde es dann.
Du machst das auch jeden Morgen, oder?
Ja, ich mache das und ich mache meine Yoga-Phase und danach mache ich tatsächlich auch noch Journaling.
Okay.
Also kurz, ne, schreib für mich kurz auf, so, wie bin ich da? Ich verfasse es sozusagen danach noch für mich in Worte.
Mhm.
Und dann habe ich so ein bisschen klar.
Und wie lange dauert das so vom Safe-Check-In bis Journaling?
Bei mir?
Ja.
Wenn ich nicht viel Zeit habe, eine halbe Stunde. Wenn ich genug Zeit habe, eine Stunde.
Okay.
Ja, das gönne ich mir.
Wie, beziehungsweise die Frage haben wir ja schon geklärt zu Beginn, wann ich merke, dass ich Hilfe brauche, beziehungsweise auch gar nicht so richtig. Also wir haben gesagt, wann etwas von schlechter Stimmung zu einer psychischen Erkrankung wird. Mhm. Da hattest du ja gesagt, wenn es irgendwie 2 Wochen anhält oder noch länger oder sehr, sehr intensiv
ist und
ich keinen konkreten Ursprung vielleicht auch habe.
Ja.
Wann merke ich denn, dass ich wirklich akut Hilfe brauche? Und da gibt es ja auch unterschiedliche Formen der Hilfe. Es gibt die Telefonseelsorge, wo ich jemanden anonym habe, mit dem ich einfach sprechen kann.
Mhm.
Ich kann mir Hilfe suchen bei Freunden, Familien. Ich kann mir auch einen Therapieplatz suchen oder eben, wenn es ganz extrem ist, in eine psychiatrische Klinik gehen.
Mhm.
So, wann merke ich denn oder wie merke ich, was für Hilfe ich gerade brauche?
Das finde ich nicht leicht zu beantworten. Also das fängt ja meistens niedrigschwellig an. Ne? Also in dem Moment, wo ich mir Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin suche oder in der Telefonseelsorge anrufe, dann wird mir in diesem Kontakt ja vielleicht bewusst, oh, das reicht jetzt hier noch nicht und ich brauche einfach mehr an Unterstützung. Das Schwierige ist, dass Therapieplätze ja absolut nicht einfach zu bekommen sind. Das ist ein Riesenproblem, dass Menschen, die wirklich Hilfe bräuchten, oftmals ein halbes Jahr oder ein Jahr auf einen Therapieplatz warten und innerhalb dieser Zeit so krank werden, dass sie dann in die Psychiatrie müssen. Sollte nicht so sein.
Mhm.
Das ist natürlich jetzt auch ein politisches Thema, warum das so ist und wie Psychotherapie unterstützt wird. Aber so ist die Realität. Mhm. Das ist leider so.
Mhm. Hast du da denn das Gefühl, dass es besser wird oder dass sich das verschlechtert?
Du meinst
Therapieplätze? Die Situation der Therapieplätze,
Wird nicht besser, nein. Der Bedarf wird größer, das ist auch gerade bei jungen Menschen nach Corona und ich glaube auch durch die gesamte weltpolitische Lage, denke ich, ist der Bedarf größer geworden. Ja. Aber das heißt nicht, dass es unbedingt mehr Plätze gibt oder mehr Betreuungsmöglichkeiten gibt.
Sind das, eine Frage, die mir jetzt gerade im Kopf kommt, sind das denn oft die Vereinsamung, sagt man ja, durch die Corona, die passiert ist, diese großen Weltsorgen und dieser Weltkummer, sind das die Probleme, mit denen die PatientInnen zu dir kommen, oder ist das vielmehr wirklich ganz privat, persönlich, was mich irgendwie gerade beschäftigt?
Das meiste ist ganz privat, persönlich. Ich glaube, was sehr prägend gewesen ist durch diese Corona-Zeit, ist die Erfahrung oder das Gefühl von Hilflosigkeit. Also ich meine, dass es gerade für junge Menschen ja wichtig ist, gestalten zu können oder zu erleben, ich kann was bewegen und ich kann was machen. Und das war ja eine Zeit lang total eingeschränkt, also ganz zurückgeworfen. Und das hat anscheinend bei vielen auch dieses Gefühl hinterlassen. Ich kann überhaupt gar nichts machen. Es ist alles so und es ändert sich sowieso nicht. Mhm. Wenn man in diesem Gedankenkarussell drin ist, dann macht das natürlich krank. Klar.
Ja, auch oft wahrscheinlich das Gefühl, ich habe gar keine Selbstwirksamkeit.
Ja,
so
genau,
mit dem, was ich tue, mit dem, wie ich bin.
Ja.
Okay. Sich dann aber ja bewusst zu machen, ich brauche Hilfe, ist ja das eine. Sich Hilfe zu holen, ist dann ja nochmal das andere. Und das ist ja oft bei vielen Menschen ja auch nochmal mit einer Hürde verbunden.
Ja.
Aus unterschiedlichsten Gründen. So, ich habe jetzt vor ein paar Tagen mit einer Freundin drüber gesprochen. Da ging es nicht um eine psychische Erkrankung, aber um physische Beschwerden, wo sie auch nur sagte, naja, warte ich jetzt noch irgendwie ein bisschen mit, weil ich möchte verbeamtet werden.
Hi.
So, das ist einmal ein großer Punkt. Also Gründe, wieso, weshalb, warum das schwierig ist, sich Hilfe zu holen. Also oft beruflichen Gründen, Karrieregründen. Manchmal aber ja auch, weil ich mir irgendwie eingestehen muss, ich komme alleine gerade nicht mehr klar.
Ja.
Wie kann ich denn diese Hürde senken, mir Hilfe zu holen?
Hi. Das wäre schön, wenn wir die Hürde senken könnten. Ich glaube, die Frage ist gar nicht, wie kann ich die Hürde senken, sondern wie können wir die Hürden für andere senken? Also aufmerksam sein, wie du jetzt deiner Freundin oder Bekannten gegenüber, und auch nachzufragen. Wie geht's dir eigentlich? Oder wo stehst du denn gerade? Oder was ist los? Und wirklich ernsthaft zuzuhören und es nicht wegzuschieben und dann zu ermutigen, sich tatsächlich auch Hilfe zu holen. Also das ist so das Einzige, was ich mir als Weg vorstellen kann.
Vielen Dank. Dann kommen wir zu unserer zweiten Runde. Nicht Entweder-Oder-Fragen, sondern zu der Frage, die wir auch jedem unserer Gäste hier stellen. Mit welchem Fun Fact oder Lifehack flexst du denn bei jeder Party?
Dazu musst du ja erstmal wissen, was flexen ist.
Ja. Das hat unser Oberkirchenrat Sebastian Groß, der hat auch vorher nachgefragt.
Ja, aber das weiß ich. Also im Moment flexe ich damit, dass ich im Januar bei minus 4 Grad Eisbaden war im Bornhauser See. Jo. Komm, das ist gut, oder?
Okay. Machst du das öfter oder hast du das jetzt nur einmal gemacht?
Ich habe das ehrlich gesagt nicht alleine gemacht, sondern mit meiner Yoga-Teacher-Gruppe. Und wir haben uns gegenseitig motiviert und gestärkt. Ich glaube, alleine hätte ich das nicht gemacht. So weit bin ich noch nicht. Okay. Aber gemeinsam haben wir das geschafft. Und das war auch nicht das erste Mal, aber das Extremste bislang. Das war schon hart.
Okay. Sind Überlegungen da, dir so eine Eistonne zu Hause zu holen, oder?
Ich habe darüber mal nachgedacht. So ganz habe ich das noch nicht, ad acta gekriegt.
Okay.
Es hilft so schön, der Kopf wird ganz leer.
Ja.
Es ist halt keine Chance mehr, über irgendwas Kompliziertes
zu denken. Ja, absolut, ja. Ja, und regt ja auch, also ist ja auch gut für den Kreislauf und fürs Immunsystem.
Auf jeden Fall, also gesundheitlich ist es auch gut. Und man hat danach dann das Gefühl, so wie ich das gemacht habe, ich kann alles.
I'm unstoppable.
Nicht, aber motivierend ist es schon.
Ja. Wenn du jetzt auf all deine Erfahrungen in der Klinik und auch in deinen persönlichen Glaubensleben, deinen Glaubensweg auch so zurückblickst, was ist da für dich die tiefste Lektion, die du über die menschliche Psyche, über die Belastbarkeit von Menschen und vielleicht auch über den Weg zur Heilung gelernt hast?
Tiefste Lektion. Ich würde mal sagen, das Wichtigste ist und bleibt einatmen, ausatmen und von Gott gesehen sein. So, das, ich glaube, eine wesentliche Lektion für mich ist, dass es ums Elementarste geht. Also um wirklich das Dasein im Hier und Jetzt und dass ich immer mit allem rechnen muss. Also mein eigenes Glaubensleben wandelt sich so sehr und so viel und immer wieder und ich empfinde das als Riesenschatz. Das passiert durch die Begegnung mit Menschen. Ne? Denn ist ja keine Einbahnstraße, sondern das ist im Gegenüber. Jede Begegnung macht auch was mit mir und ich glaube, dass Gott sich zwischen Menschen ereignet. Also, dass da was ist und das finde ich gerade im Feld Psychiatrie total spannend, was da alles ist.
Wie können wir als Gemeinschaft dazu beitragen, dass mentale Gesundheit nicht nur als kurzfristiger Zustand, sondern als lebenslanges Lernprinzip ja vielleicht auch verstanden wird. So, also dass das nicht nur ein Trend ist bei Social Media, der vielleicht auch gar nicht mal so gut ist, wie wir
an
gehört
sich
haben.
Schon, genau, aber also, je nach Ausprägung.
Genau, je nach Ausprägung, so der nicht unbedingt gut sein kann. Also wie bekommen wir es als Gemeinschaft hin, da auch mehr Aufmerksamkeit zu schaffen? Also du hast es ja gerade auch gesagt, um die Hürde zu senken, ist es gut, Leute mal öfter auch einfach zu fragen, sensibler zu sein für das Thema, da auch offener drüber zu sprechen.
Ja.
Was glaubst du, was für Angebote oder andere Methoden, Praktiken können da helfen, dass wir da als Gemeinschaft einen guten Weg hinbekommen?
Ja, ganz wesentlich ist die Akzeptanz überhaupt von psychischen Erkrankungen. Das ist ja nach wie vor sehr stigmatisiert. Ich kann leichter sagen, ich habe mir das Bein gebrochen, als ich habe eine Schizophrenie. Das ist immer noch überhaupt nicht als Erkrankung wirklich anerkannt. Ne? Bei Depressionen ist es schon ein bisschen anders, es ist ein bisschen mehr im Bewusstsein, aber selbst da ist es ja noch so, dass es oft schwer ist, dazu zu stehen und wirklich zu sagen, das ist eine Erkrankung, so wie jede andere auch. Das kann jede und jeden von uns treffen. Das im Bewusstsein zu haben, finde ich wichtig. Wenn ich darüber nachdenke, wenn Gemeinschaft auch Kirche zum Beispiel bedeutet, ne, was können wir als Kirche tun, dann ist mir wichtig, dass psychische Erkrankungen auch was mit der sozialen Situation von Menschen zu tun haben. Also wer sehr arm ist, wer wenig soziale Kontakte hat, läuft weit größere Gefahr, psychisch zu erkranken, als Menschen, die gut situiert sind, bürgerlich sind, eingebunden sind. Und ich finde, es müsste unsere Aufgabe als Kirche sein, wirklich in diesem Sinne auch für alle da zu sein. Und ich erlebe uns oft als sehr, sehr bürgerlich geprägt und würde mir wünschen, wir wären sehr viel breiter aufgestellt. Das wäre schon was zur Prävention von psychischen Erkrankungen auch beiträgt. Also Menschen, die vielleicht eher am Rand sind, mehr hineinzuholen und mehr zu sehen mit unseren Angeboten auch. Ist natürlich auch eine gesellschaftliche Aufgabe, ist überhaupt keine Frage. Ne? Das betrifft auch das Thema Flüchtlinge. Das ist, finde ich, nochmal einen ganz, ganz großen Komplex, weil wir natürlich auch viele Flüchtlinge mit psychischen Erkrankungen in der Klinik haben, zum Glück da unterstützen können. Da würde ich mir aber auch von der Gesellschaft sehr viel mehr Unterstützung wünschen. Also da zu gucken, was haben die Menschen eigentlich erlebt und mitgebracht und wie können wir sie gut integrieren.
Welche Botschaft möchtest du denn den Menschen mitgeben, die sich jetzt gerade in einer tiefen Phase oder in einem Loch befinden, voller Verzweiflung sind und den Mut verlieren?
Ha, das ist gar nicht so leicht, eine allgemeine Botschaft zu sagen. Das Wichtigste auch da wieder, hol dir einen Gesprächspartner. Sprich darüber, bleib nicht damit allein und ich glaube, das ist das Wesentliche.
Und wie kann Glaube da als Anker dienen?
Auf ganz unterschiedliche Weise kann Glaube als Anker dienen. Wenn ich mal so ganz klassisch zum Beispiel auf biblische Geschichten gucke, ne? Biblische Geschichten sind für mich Erzählungen von den Erfahrungen von Menschen. Die haben versucht, ihre Erfahrungen mit dem guten Grund des Lebens in Worte zu fassen. Und das haben sie offenbar auf eine Weise getan, dass es sich über Jahrhunderte und Jahrtausende durchgesetzt haben. Ich habe immer so das Bild, dass sich die Erfahrungen von vielen anderen Menschen da so dran gelagert haben, um die Jahrhunderte, als würden diese Geschichten reifen. Und ich glaube, dass sie nach wie vor ein Riesenpotenzial haben, wenn man die eigene Lebensgeschichte oder Erfahrung oder auch das eigene Schwere damit einbindet und mittragen lässt. Ein Psalmbeten zum Beispiel, da ist ja ganz viel Klage drin, auch manchmal. Klage oder Wut oder Trauer oder so. Sich mitnehmen zu lassen oder mittragen zu lassen von den Worten anderer kann ein Riesenschatz sein. Oder was ich auch wichtig finde, fragen mich oft Menschen in der Psychiatrie, so beten oder so, ne? Das kann ich überhaupt nicht mehr, weiß ich nicht, wie das geht. Und, so. Und dann sage ich meistens auch, ja, beten, das kann total viel sein. Nimm dir doch mal vor, ich setze mich mal in die Kapelle und will gar nichts. Ich sitze hier nur und sage, ja, hallo Gott, bin da. So, und halte das ein paar Minuten aus und dann gehe ich wieder. Und das mache ich regelmäßig. Okay. Passiert total viel. Also, oder ich sage, mein Spaziergang, den ich hier übers Klinikgelände mache, wir haben zum Glück viel Grün, man kann große Spaziergänge machen, auch ein Stück Wald und so. Das mache ich nicht nur so, sondern ich stelle mir mal vor, Gott geht mit. So, passiert auch total viel. Also ich finde, es gibt schon viele Möglichkeiten oder Wege da. Okay.
Dann kommen wir zu der letzten Frage für diese Folge. Und zwar eine Frage, die ich eigentlich, glaube ich, fast jedem meiner Gäste stelle. Und zwar ist es die Möglichkeit, dass du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch etwas auf den Weg geben kannst. Deine Botschaft, die du, also Frage wäre dann, gibt's eine Botschaft, die du noch nach draußen tragen möchtest? Oder was du unseren ZuhörerInnen jetzt nach dieser Folge gerne sagen möchtest.
Ja, ich glaube, das meiste habe ich schon gesagt. Aber ich wünsche mir, dass wir im Glauben oder Kirche sind für alle, für die ganze Bandbreite von Menschen mit allen menschlichen Erfahrungen, die es dabei auch gibt. Und ich glaube, dass uns gerade darin Gott begegnen kann, wo wir ihn am allerwenigsten erwarten. Also am Rand. Und die Frage war ja auch, ob ich einen Segen noch mitgebracht habe. Ne? Genau. Das habe ich auch gemacht. Einen ganz kurzen, den ich oft im Krankenhaus auch spreche, den würde ich jetzt hier auch sprechen. Der lautet einfach, Gott blicke dich freundlich an. Und Gott schenke uns und seiner ganzen Schöpfung Frieden. Amen.
Amen. Vielen Dank, dass du hier gewesen bist und mit uns, mit mir, über das große Thema Mental Health, psychische Erkrankung und Seelsorge gesprochen hast. Mhm. Und das war bei weitem, glaube ich, noch nicht alles. Da gibt es noch viel, viel mehr, wo man drüber sprechen kann. Aber vielen, vielen Dank. Mhm. Und an dieser Stelle auch nochmal, wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr merkt, ihr kommt alleine gerade nicht klar, dann ist die Telefonseelsorge ein guter Ansprechpartner für euch oder euer Pastor, Pastorin in eurer Gemeinde. Dann danke, liebe Tanja, und tschüss.
Danke, lieber Chris.
Kreuz und Klang. Ein Podcast der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg.